Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Der ASR erfindet sich neu. Und wir wollen wissen, wie weit ist der Verband dabei gekommen? Vor einigen Jahren hatte der ASR den strategischen Neustart angekündigt. Ja, wo steht der ASR heute? Wo steht der Verband und wo soll es hingehen in Zukunft? Darüber wollen wir heute sprechen und da begrüße ich euch natürlich ganz herzlich. Ein herzliches Hallo an die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Bildschirm und ein herzliches Hallo hier an unsere Talkgäste. Chefredakteur Alexander Krug und
Hallo.
Ich werden heute die Fragen stellen an einmal Anke Budde, Präsidentin des ASR und Winfried Schulze, Vizepräsident, verantwortlich für die Finanzen. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Kommen, extra nach Hamburg, extra hier angereist. Natürlich hätten wir auch gerne Tanja Bauer-Glück hier begrüßt, nur leider ist sie gestern erkrankt und kann daher nicht teilnehmen an dieser Sendung. Nichtsdestotrotz, ihr werdet sie sicherlich sehr gut vertreten und für sie sprechen. Ja, der ASR erfindet sich neu. Ach so, vorweg natürlich wie immer für alle, die jetzt noch nicht dabei waren in unseren Sessions. Auch jetzt, heute haben wir natürlich unseren Chat offen. Ihr könnt euch da einbringen, ihr könnt die Fragen stellen, ihr könnt Anregungen reinbringen und wir werden es dann in diese Talkrunde natürlich auch an die Anke und an den Winfried weitergeben. So, also steigen wir mal ein. Der ASR erfindet sich neu. Klingt ja immer gut, Hand aufs Herz. Wie weit seid ihr denn vorangekommen? Wo steht ihr?
Also was heißt denn, wir erfinden uns neu? Wir haben uns einfach an die Rahmenbedingungen angepasst. Verbandsarbeit ist halt nicht mehr die gleiche wie vor 50 Jahren. Wir mussten uns einfach überlegen, wie gestalten wir unsere Verbandsarbeit zeitgemäß, damit wir einfach auch genügend Menschen finden, die mit agieren und auch die Mitglieder mitnehmen und uns auch an die Notwendigkeiten anpassen, um auch dann eben die Themen und Herausforderungen unserer Mitglieder umzusetzen. Und da haben wir 2021 sind wir damals unter Präsident Jochen Zech noch eingestiegen in die Neupositionierung und haben uns einfach angeschaut, wo sind unsere Herausforderungen, haben jeden Stein uns angeschaut, was sind die Themen, die wir strategisch in Zukunft auch bearbeiten wollen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen wollen, wo unterscheiden wir uns auch von anderen Verbänden und haben dabei auch gemerkt, wir müssen schlagfertiger werden, wir müssen Veränderungen in unserer eigenen Struktur vornehmen, haben dann diesen Prozess gemeinsam mit den Mitgliedern über anderthalb Jahre gestaltet und haben dann auf der Mitgliederversammlung 2023 ein einstimmiges Votum zu dieser Veränderung bekommen und setzen das um und setzen das aktiv um. Aber Transformation bedeutet halt auch, jederzeit noch dabei zu bleiben. Ne? Also das ist jetzt für uns nicht abgeschlossen, das Thema, sondern wir passen halt dann auch, wir schauen immer, ne? Wo gibt's neue Stellschrauben, wo müssen wir jetzt hier wieder dran arbeiten. Wir sind einfach ein agiler, junger Verband.
Heutzutage ist Transformation immer, ne? Das hört nie auf. Das kennen wir auch aus dem Journalismus, das kennen wir aus der Touristik. Aber was ist denn heute im Jahr 2026 anders beim ASR? Kann man das an ein, zwei Beispielen verdeutlichen?
Wir hatten damals feste Gremien. Und wenn bestimmte Themen kamen, saßen man nicht immer die richtigen Leute in den Gremien, die das bearbeiten konnten. Dann haben wir gesagt, was macht das eigentlich? Wir machen es eher projektmäßig. Das heißt, wenn ein Thema hochkommt, fragen wir nach, wer von den Mitgliedern ist jetzt involviert, sodass die mit einer ganz anderen ganz einfach mal Elan daran gehen, ja, weil sie dann selbst betroffen sind. Und das ist das, was wir heute machen.
Ja, und auch mit einer Verbindlichkeit. Ne? Also wenn du dich in ein Gremium fest reinwählen lässt, dann bist du da drinne. Und das hat auch viele davon abgehalten, sich da reinwählen zu lassen. Wenn wir heute sagen, wir haben jetzt, also der Mitglieder kommt zu uns und sagen, das Thema, das brennt jetzt und da müssen wir dran. Und dann haben wir auch ein Projekt verantwortlich und das ist dann halt auf Zeit. Das ist für die Mitglieder dann auch sehr viel einfacher, das dann auch umzusetzen und gemeinsam umzusetzen.
Das was erhofft ihr euch davon, von dieser Schnelligkeit? Was soll damit erreicht werden?
Naja, dass wir die Themen halt lösen. Ne? Also ich meine, es bringt ja nichts, nur Probleme zu identifizieren oder Herausforderungen zu identifizieren, sondern wir müssen sie ja lösen. Und das ist das Ziel des Ganzen.
Wenn im Projekt Mitglieder sind, die selbst betroffen sind, die arbeiten sie ganz anders mit einem ganz anderen Hintergrund auch, als wenn jemand dann nur reingewählt wurde für 3 Jahre und jetzt im Gremium sitzt.
Aber was heißt das lösen? Also wie löst ihr die jetzt anders? Wie kann man, wie darf man das verstehen?
Nee, du hast dann halt in den Projekten, die Betroffenen, die arbeiten zusammen, die erarbeiten das. Und wie, dann schauen wir halt, ne, wo liegt die Problemlösung? Ist es ein Problem, was die Branche von sich aus heraus selber lösen kann? Brauchen wir die Politik dazu, um das Thema anzugehen? Und das sind dann halt, klar, dann die Herausforderungen oder dann...
Sind alle da, die, greifbar sozusagen.
Genau, greifbar, ne, die wir halt brauchen. Und dann wird das Thema halt abgearbeitet, dann ist es halt aber auch erledigt.
Ja, okay.
Da geht es oft auch um eine Positionsbestimmung.
Ne? Zum Beispiel,
die Lösung kann ja nicht nur aus dem Verband herauskommen, aber dass man eben sagt, okay, wir haben alle sozusagen Stakeholder an Bord und ihr kriegt schnell eine Positionsbestimmung hin.
Manchmal sind es halt auch einfach Sachen, mit der werden Probleme identifiziert und dann hast du aber den Eindruck, dann gibst du das raus an die Mitglieder dann oder auch an die Branche und dann kommt halt von der Branche raus, lassen wir liegen. Ja, okay, dann lassen wir es halt liegen. Wenn das Problem halt doch vielleicht nicht so akut ist, dann bleibt es halt liegen. Aber wichtig ist es halt, die Stakeholder an den Tisch zu bekommen, die Menschen, die das halt betrifft. Und da zählt es dann halt auch dazu. Und da nutzen wir natürlich auch unser breites Netzwerk über den BTW, auch unsere Verbindungen zu den anderen Verbänden, dass wir dann eben auch Airlines, Reiseveranstalter und auch die großen Konzerne oder wer auch alles einfach involviert ist, dann auch an einen Tisch bringen und natürlich auch Politik und Branche noch näher zusammenbringen. Ja. Weil das ist ja etwas, was uns ja auszeichnen. Wir arbeiten zwar selber alle noch an der Basis und damit sind wir ja der einzige Verband, wo die Präsidentin noch ein eigenes Reisebüro hat. Wir bringen das Wissen zusammen. Ne? Realität und Praxis bringen wir zusammen mit der Theorie.
Du hattest von Schwerpunkten gesprochen. Gibt es denn jetzt neue Schwerpunkte, die ihr jetzt in dieser Neupositionierung ausgemacht habt?
Naja, es gibt verschiedene Schwerpunkte. Natürlich sind es immer die Rahmenbedingungen, politische Rahmenbedingungen, was alles, was die mittelständischen Reisebüros, Reiseveranstalter betrifft. Sei es im Wettbewerb, sei es in den ganzen vertraglichen Bedingungen, die wir, oder Regulierungen, die wir umzusetzen haben.
Aber haben Sie sich verschoben? Also gibt es da jetzt andere Stoßrichtungen, die ihr ausgemacht habt?
Naja, wir haben weitere Schwerpunkte hinzugenommen. Ne? Also wir werden uns sehr viel stärker in Themen in Zukunft mit dem Thema auch LGBTQ Diversity beschäftigen. Da haben wir ja mit Tanja eine wirklich ausgezeichnete Expertin zu diesem Thema gewinnen können. Und das zeigt ja auch das Präsidium. Wir sind das erste wirklich diverse Präsidium in dieser Branche. Das erste diverse Präsidium eines Tourismusverbandes, die wirklich die Diversität auch aufzeigen und es ist uns halt sehr, sehr wichtig auch, ne, dass wir nicht da über Werte reden, sondern sie auch konkret machen und umsetzen und da auch hinschauen, wo sie eben nicht umgesetzt werden.
Wo ist die Verbindung dann zu den Aufgaben oder den Themen, die ihr dann wirklich habt? Oder was hat das für eine Auswirkung dann in eurer Positionsbestimmung und vielleicht auch für die Reisebüros, die bei euch Mitglied sind, in dem konkreten Fall?
Welche Auswirkungen hat das? Ne? Also wir machen Themen sichtbar. Mhm. Wir machen Themen sichtbar, wo...
Wollt die Akzeptanz erhöhen?
Wir wollen die Akzeptanz erhöhen und wir wollen aber eben auch aufzeigen. Also machen wir es mal ganz einfach. Geh mal im Flugzeug auf die Toilette. Wenn du eine Behinderung hast, wenn du vielleicht nicht so ganz agil bist, gehen wir auf Veranstaltungen, die meisten Veranstaltungen, jetzt schauen wir mal hier, wir haben hier nur Stehmöglichkeiten. Ja. Für jemanden, der jetzt vielleicht ein bisschen körperlich eingeschränkt ist, ist das hier, da beginnt schon Inklusion. Dass wir einfach manchmal gar nicht mehr um die Ecke denken. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir da Tanja gewinnen konnten, die mir auch in vielerlei Hinsicht auch wirklich Impulse. Die Augen geöffnet hat oder uns die Augen geöffnet hat und auf Dinge hinweist, auch auf farbige Menschen, wo wirklich noch Alltagsrassismus besteht. Und das sind Dinge, wo ich sage, als Branche, die für kulturelle Vielfalt, es gibt ja kaum eine Branche, die vielfältiger ist als unsere, die divers ist als unsere, dass wir es uns selber aber einfach tatsächlich noch gar nicht bewusst gemacht haben und Menschen tatsächlich noch manchmal ausschließen.
Es geht ja auch darum, Dinge sichtbar zu machen. Also mir geht das auch so, wenn Tanja manchmal Sachen erzählt, sagt, ist mir gar nicht aufgefallen. Na klar, uns fällt es nicht auf, weil wir einfach dann durchs Leben gehen. Ja, aber wer jetzt wirklich farbig ist, behindert ist, was immer, sind völlig andere Voraussetzungen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Lösen werden wir die Probleme nicht als Verband, klar. Aber ich glaube, man muss darauf hinweisen, dass es hier noch Nachholbedarf.
Und dann runterzubrechen auf die Reiseindustrie.
Genau.
Ja, wie machen wir das alles? Klar, am Ende geht es immer als Verband, wir müssen uns halt auch immer belegen, was sind unsere Aufgaben als Verband. Ne? In erster Linie ist unsere Aufgabe politische Rahmenbedingungen, aber das gehört eben für uns auch mit dazu.
Kannst du noch mal, also wir reden jetzt sehr viel über Tanja, sie ist nicht dabei.
Genau, leider.
Hätten sie gerne dabei gehabt, aber sie krank ist, geht es noch nicht. Aber trotzdem, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen darstellen, weil sie wurde ja neu reingewählt im November. Wer ist Tanja?
Ja.
Und auch vielleicht euren Vorstand nochmal vorstellen.
Genau.
Wer macht was sozusagen?
Genau, vielleicht auch für die uns nicht kennen. Ich bin die Präsidentin, bin seit 2015 im ASR aktiv, habe angefangen als Vizepräsidentin Finanzen damals, bin jetzt seit 2022 Präsidentin und habe selber ein Reisebüro und bin damit tagtäglich auch an der Basis und tagtäglich auch mit den Problemen konfrontiert, die viele von uns draußen haben. Und der Winfried schätze ich gar selber vor, ich bin dem Prinz Tanja. Tanja haben wir dazu genommen, da ist gewählt worden im letzten Jahr, im November. Wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten für das Präsidium. Und Tanja ist auch gelernte Reiseverkehrskauffrau, kommt also auch aus dem Reisebüro, weiß genau, wo die Probleme dieser Branche liegen und ist heute mit ihrer Businessberatung darauf spezialisiert, unter Reiseunternehmen, Reisebüros, Reiseveranstalter auch zu beraten und ihnen zu helfen, auch in Spezialisierung, in Mindset, in Kursbestimmungen einfach den richtigen Standort zu finden. Und da haben wir sehr intensiv die letzten fünf Jahre mit Tanja gearbeitet, weil sie natürlich als unser Coach, unsere Beraterin sehr tief auch in diesen Prozess mit eingestiegen ist und wir können da schon auch von einem sehr intensiven Vertrauensverhältnis sprechen.
Du hast jetzt mehrfach von Herausforderungen gesprochen.
Ganz kurz, wir wollen
Mitglied. Achso, ja, ich schon seit vielen Jahren Mitglied im Verband. Klar, dann war ich im Vorstand, habe da bei den Reiseveranstaltern im Gremium damals noch mitgearbeitet und seit mehreren Jahren jetzt im Präsidium, Schwerpunkt Finanzen, wobei das nur ein Schwerpunkt ist. Ich mache natürlich alle anderen Sachen auch. Wir sind halt, das ist halt der Unterschied, wir sind drei Leute im Präsidium, die alle selbst noch Unternehmen haben. Ich habe ein Reisebüro, wir haben noch ein Hotel, wir haben noch ein Gästehaus, Festsäle, also auch privat noch.
Macht sehr authentisch, ne?
Ja. Kommt bei den Politikern auch, muss ich sagen, in den Gesprächen sehr gut an.
Ja.
Wenn wir dann mal aus unserer Praxis berichten,
Das
ist halt nicht aus einem Funktionär, der es von anderen hört, sondern wir können berichten,
das was sehr
wir
gut selbst erleben.
Ja.
Das sehr gut ankommen ist ja das eine. Erwirkt man dann auch etwas, hat man eine stärkere Durchdringung bei den Themen, die euch wichtig sind in der Politik?
Es kommt authentischer rüber, ja. Okay. Den Eindruck haben wir zumindest.
Also ich glaube schon, dass das authentisch rüberkommt. Also wenn ich jetzt auch gerade an das letzte Gespräch mit dem Justizministerium denke, ne, wo wir dann einfach aus der Praxis heraus auch erzählen können oder auch wenn ich an Gespräche mit Abgeordneten denke, ich erinnere mich gut an ein Gespräch, wo ein Verbandskollege versucht hat, das zu erklären und der Politiker hat es einfach nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, ja, aber das aus der Praxis heraus ist es so und so. Und dann habe ich einfach den Laptop aufgemacht und habe es gezeigt. Ah ja, jetzt verstehe ich. Oh, das ist ja wirklich ein Problem. Und manchmal ist es einfach auch wichtig, verschiedene Metaebenen zu bedienen und unterschiedliche Sprachen zu sprechen, um Probleme zu erläutern. Und manchmal ist es halt einfach natürlich hilfreich, den Laptop aufzumachen und zu zeigen, so ist die Realität, so ist die Praxis.
Wo seid ihr? Habt ihr so zwei Beispiele, wo ihr besonders gut durchgedrungen seid in der Politik, gerade mit diesem Background, das ja auch von der Praxis kommt?
Ach na, ich denke, ein großer Erfolg ist uns in den letzten Monaten mit der nationalen Terrorismusstrategie gelungen. Da haben wir ja schon, also auch mit dem Dr. Ploss, wenn ich an die Gespräche denke, der sehr interessiert ist und auch wirklich nachfragt, wenn er auch Themen nicht versteht, dass wir da eben auch den Outbound-Tourismus jetzt explizit mit aufgenommen haben und dass wir da einfach in das Mittelfeld mit reingerückt sind und nicht mehr nur ein Randthema sind. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr guter Erfolg, den ich ja nicht allein dem ASR zuschreiben möchte, sondern da muss ich ganz klar sagen, ja, wenn wir mit allen Verbänden zusammen, das sind wichtige, übergeordnete Themen, die wir auch nur gemeinsam erreichen werden. Und klar, der wichtigste Erfolg, den wir in den letzten Jahren hatten, das waren die Corona-Soforthilfen. Ja. Das muss man einfach immer wieder noch so sagen, dass es eine Gemeinschaftsarbeit war, mit allen Verbänden, wo wir es geschafft haben, für Reisebüros und Reiseveranstalter eine echt gute Sonderlösung zu finden. Also ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Abgeordneten, der dann sagte, naja, aber wenn die dann die Reisebüroprovision nicht bezahlen müssen, dann braucht doch der Reiseveranstalter keine Überbrückungshilfe. Und ich habe denen dann versucht zu erklären, dass 100% sind und dass da nichts mehr übrig ist. Also das war schon wirklich eine Herausforderung. Aber das ist eine Gemeinschaftsleistung gewesen. Und da hat auch jeder Einzelne, der mit auf die Straße gegangen ist, für eine Demonstration, Fraktion, jeder einzelne mitgewirkt, jedes einzelne Gespräch mit den Abgeordneten. Ja. Und wir Verbände haben es dann halt einfach in die Politik, in die Ministerien hereingetragen und am Ende ist
und
es
was eine gute macht Lösung. Er jetzt in die Zukunft? Was ist das, was ihr auf der Agenda habt für die Zukunft?
Wir werden uns natürlich, wir werden weiter die Probleme definieren. Pauschalreiserichtlinie ist ja immer wieder das Thema, veränderte Rahmenbedingungen, geopolitische Unsicherheiten. Das wird eine große Herausforderung werden. Cashback ist ja im Augenblick mal wieder ein Thema, was hochkommt, wo wir aber schon auch seit Jahren versuchen, eine Lösung zu finden. Vielleicht, wir sind mit der Politik natürlich auch immer fortwährend im Gespräch. Wir haben vielleicht möglicherweise jetzt einen Ansatz gefunden.
Ah, den wollen wir natürlich hören.
Nochmal diskutieren werden.
Welchen?
Was kann das sein?
Ja, es ist eigentlich ein relativ einfacher Ansatz und wir haben da auch schon ein bisschen eine Zustimmung bekommen. Im Augenblick ist ja, Cashback wird ja einfach erwerbsmindernd eingesetzt. So, wenn ich das Cashback als Geschenk bewerte, dann haben wir eine Grenze. Und es ist am Ende nichts anderes als ein Geschenk an den Kunden, was ich ihm gebe. Mhm. Und dann wird's halt, darf es halt nicht mehr komplett vor Steuern abgezogen werden. Und wir werden Cashback nicht mehr abschaffen. Darüber müssen wir uns alle klar sein. Ne? Mhm. Und wer glaubt, sich über Cashback verkaufen zu müssen, seine Entscheidung.
Kannst du das nochmal erläutern?
Ich mache es in meinem Reisebüro nicht, genau. Aber wenn ich hingehe und sage, okay, ich kann Cashback erst nach Steuern absetzen, es wird sich also nicht mehr mindernd auch auf meine Steuern aus. Ich glaube, dass es dann einfach unattraktiv wird. Und wir haben eine Berechnung gemacht mit unserem Steuerexperten, mit dem Sören Münch. Und wir glauben schon, dass das ein guter Ansatz ist. Wir bekommen da auch aus der Politik die Rückmeldung, dass man das gerne mit den Finanzen prüfen möchte. Weil natürlich sind ja auch Steuereinnahmen, die dem Staat dadurch entgehen.
Aber glaubst du, dass dann die Onliner tatsächlich darauf einsteigen und sagen, okay, dann verabschieden wir uns von Cashback?
Werden sich nicht, aber vielleicht wird es dann von der Größenordnung sich verändern.
Ja. Ja. Cashback wird dann teurer für jeden, der es macht. Das ist verständlich, aber ich würde auch, also es würde mich wundern, wenn das dadurch eingestellt wird, dieses Phänomen. Man könnte auch sagen, es wird umso herausfordernder für alle anderen, Cashback mitzugehen. Ne? Nur wenige können sich das dann noch leisten. Ob das dann, sag mal, diesen Effekt hat, den sich die Reisebüros wirklich erhoffen, dass diese Pflanze Cashback irgendwie wieder klein gestutzt wird, weiß ich gar nicht, ob das der.
Also es gibt ja auch Reisebüros, die Cashback machen, ne? Die eben sagen, die damit ihre Kunden ködern. Genau.
Und du auch? Machst du das auch?
Nein, ich lehne das konsequent ab. Ich verliere dadurch auch regelmäßig Kunden an Onliner oder an andere Unternehmen, die es anbieten. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch die andere Erfahrung, dass ich Leute habe, die dann bei Unternehmen arbeiten, die Cashback tatsächlich anbieten, die trotzdem bei mir buchen, weil sie auf meine Beratungskompetenz vertrauen. Und das macht mich natürlich dann auch froh, weil das ist etwas, womit ich auch nach draußen gehe. Ich sage, ich habe Beratungskompetenz, ich bin zuverlässig, ich bin da für meine Kunden. Ne? Und das kann nicht jeder von sich behaupten, dass man halt auch dann per WhatsApp dann halt auch am Wochenende, am Abend mal schnell reagiert. Und das ist ja das, was ich persönlich glaube, was gerade die Mittelständler und gerade die Reisebüros auch ausmacht. Ja, also mittelständische Reiseveranstalter, aber eben auch insbesondere die Reisebüros. Wir sind so nah an unseren Kunden dran. Ja. Und wenn der sonntagsmittags ein Problem hat, dann sagen wir nicht, ich mache es morgen um 9 wieder auf. Nein, wir kümmern uns, wir sind da. Und das ist immer sehr spannend zu sehen, was die Reisebüros da auch wirklich für kreative Wege gehen, um ihren Kunden zu helfen.
Darauf können wir vielleicht auch gleich nochmal kommen. Aber ist es denn so, dass es auch wirklich ein steigendes Interesse an Cashback gibt? Also kannst du das so bestätigen aus deiner Sicht oder auch aus deiner Sicht, dass es da mehr Kunden gibt, die da mit
Wir haben natürlich die Gespräche. Denn ich habe das doch aber im Internet so und so gesehen. Ja, und dann ist natürlich Überzeugungsarbeit notwendig. Und in den meisten Fällen, ich will nicht sagen in allen Fällen, aber in den meisten Fällen gelingt das auch, indem wir natürlich, gut, bei Stammkunden sowieso, und das wollen sie gar nicht kommen, aber es gelingt dann auch, wenn wir dann sagen, okay, wenn du ein Problem hast, dann brauchst du uns nur anrufen. Wir kümmern uns dann darum. Ja, das ist natürlich bei den Cashback-Gebern häufig nicht der Fall. Und das hilft dann schon. Also die meisten Kunden können wir dann dennoch halten. Nicht, da wollen wir jetzt auch ein Cashback geben, sondern einfach, dass wir unsere Vorteile quasi rausspielen.
Und du hast von kreativen Ideen gesprochen. Gibt es da so ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst, die vielleicht auch andere kopieren könnten?
Also ich habe halt für mich irgendwann, wie gesagt, die Cashback-Diskussion ist ja schon sehr viel älter. Ich habe für mich irgendwann beschlossen, mich zu spezialisieren und da auch zur Not eine Tugend zu machen und habe mich auf mittelständische Reiseveranstalter spezialisiert, die man auch eben in diesem Portal nicht findet, Individualreisen. Und das ist sehr spannend und ich habe das jetzt gerade gemerkt bei dem Thema Angola, die jetzt auch Partnerland auf der ITB sind. Ich kann als Reisebüro sagen, ich bin schon dort gewesen, ich habe es erlebt, ich kann beraten. Ich bin auf der CNT gewesen, gemeinsam mit dem Winfried. Wir haben Angola dort beraten und das unterscheidet mich schon. Ne? Es gibt kaum Reisebüros, die das Land schon bereist haben, die dazu eine gute Beratung machen können. Und das ist halt natürlich, ja klar, ich muss auch schauen, dass ich mich abhebe, dass ich eben nicht 100% das alles anbiete, was die Konkurrenz auch anbietet oder der Mitbewerber.
Ja, genau. Anke, ich würde gerne nochmal auf euer Profil eingehen. Ja. Wir haben ja jetzt in der Sendung erfahren, ihr habt euch neu aufgestellt, habt an einer gewissen neuen Strategie gearbeitet, die euch auch schneller werden lässt, um auf Debatten neu einzugehen und euch schneller zu positionieren. Ihr habt auch mitgewirkt an den an der Tourismusstrategie, habt ihr gesagt und ausgeführt. Cashback positioniert ihr euch auch und da ist schon eine Lösung parat. Reicht das, um ein Verband zu sein, der vor allem Reisebüros vertritt? Sind nicht die Themen, also welche Themen brennen den Reisebüros wirklich unter den Nägeln? Wo ist die Interessenvertretung von euch? Ihr seid eben auch in Berlin, habt da euren Standort sozusagen am Berliner Hauptbahnhof, glaube ich, ne? Genau.
Direkt im Hauptbahnhof.
Direkt im Hauptbahnhof fast, um die Themen der Reisebüros auch wirklich dann vor Ort in Berlin zu vertreten. Reicht das, diese übergeordneten Themen eher zu haben oder sind es nicht viel mehr ganz andere drängende Fragen? Wie siehst du das?
Naja, es gibt viele Fragen. Also wir müssen jetzt hier aber auch nochmal kurz differenzieren. Wir vertreten ja nicht nur Reisebüros, sondern wir vertreten auch Reiseveranstalter. Alles, was Mittelstand ist, alles, was keine Konzerninteressen ist. Wir müssen ja einfach mal ganz klar festhalten, Konzerne haben teils andere Interessen als Mittelständler. Und wir müssen auch feststellen, gerade Mittelständler, der trifft es halt, wenn da Regulierung oder Gesetzesänderung kommt, das trifft die sofort. Das trifft die an der Basis. Und es ist aber wahnsinnig wichtig, den Mittelstand zu erhalten, auch in seiner Wettbewerbsvielfalt zu erhalten.
Entschuldigung, das wäre reingeritscht, aber hast du ein Beispiel? Also Mittelstand ist halt ist groß, ist eine große Bandbreite, die man da hat. Aber was ist dann ein Beispiel, an das du denkst, wo sind sie eher oder anders betroffen als ein Konzern?
Es geht an Umsetzungen, ne? Zum Beispiel Kalkulationen. Ein großer Veranstalter, der jetzt Warmwasserurlaub, Pauschalreise, All-Inclusive anbietet, der kann anders kalkulieren als ein Reiseveranstalter, der individuell in einem Land unterwegs ist, mit Safari, mit vielen Unwägbarkeiten, mit Spezialistenreisen. Das ist schon eine andere Kalkulationsgrundlage. Ja. Und wenn danach einfach regulatorische Bestimmungen kommen, wo denn der Gast aus verschiedensten Gründen einfach absagen kann, dann trifft das einen kleinen Spezialisten, einen kleinen Mittelständler ganz anders als ein großer Konzern. Der kann das anders kalkulieren. Ne? Das sind so Sachen auch in Haftungsfragen, in Reaktionsgeschwindigkeiten.
Pauschalreiserichtlinie, die wirkt ja auf die mittelständischen Veranstalter völlig anders als auf einen Riesenkonzern.
Und da seht ihr euch in der Pflicht sozusagen, dass auch in der Politik und auch gegenüber anderen Verbänden deutlich zu machen, was da für eine Interessenlage
herrscht. Also es geht ja auch eben um diese Grundvoraussetzungen. Ne? Also ich sag mal, wenn ich mir heute anschaue, dass es kaum noch Menschen gibt, die bereit sind, sich auch in der Tourismusbranche selbstständig zu machen, Unternehmensnachfolgen. Es wird sehr, sehr schwer, Unternehmensnachfolgen zu finden. Also ich glaube, eine Unternehmensnachfolge ist das neue Gründen, weil man ja auf einem guten Start. Aber die Bereitschaft dazu gibt es. Deswegen, warum? Weil die Rahmenbedingungen, die Leute haben Angst und sie sind auch teilweise, das merke ich auch immer wieder in Gesprächen, wenn wir Startups uns anrufen, wir machen ja auch Existenzgründungsberatung im ASR, und wenn die uns dann anrufen und ich dann mit denen so das erste Gespräch führe und herauszufinden, wo stehen die denn auch vom Wissen her über die Branche. Also da geht es schon noch teilweise sehr naiv zu und wenn man dann so sagt, dann habe ich auch schon, also wir haben dann auch schon gesagt, Leute, dann lassen wir es vielleicht doch lieber, das ist uns zu heiß. Ja, dass wir haben Angst vor da auch vor einer Verschuldung oder vor Risiken, die wir so gar nicht abdecken.
Auch die Komplexität
können.
In Summe.
Auch die Komplexität, ne? Also das ist ja schon, du musst ja schon ein halbes Jurastudium absolviert haben, auch im Reisebüro, ne? Wo wie weit darf ich beraten, wie weit darf ich Dinge zusagen, wie weit darf ich auch Kunden beraten, wenn irgendwas schiefgegangen ist, ne? Dass man da keine juristische Verantwortung kommt.
Vielleicht nochmal zur Positionierung, was Alex jetzt gerade eingeleitet hat. Wie viele Mitglieder habt ihr und kannst du noch ein bisschen diese beschreiben, wer ist jetzt ein Mitglied beim ASR?
Genau, also wir haben 500 Mitglieder, wir dürfen für 3500 Unternehmen sprechen, weil wir verschiedene Kooperationen bei uns als Mitglied haben. Zu nennen ist da zum Beispiel die Altours Franchise Group, es sind aber auch RTK-Büros, die Rita AG sind bei uns Mitglied als Beispiel, die Best of Travel Group, die ja auch wieder mehrere Reiseveranstalter unter ihrem Label vereinbaren, die sind bei uns Mitglied. Also alles Inhaber für die größten Mitglieder, zum Beispiel Schauinslandreisen, Ferientouristik als Inhaber geführtes Unternehmen, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Und wir wachsen. Wir wachsen. Und ich freue mich, dass wir gerade aktuell 4 Mitgliedsanträge freigegeben haben.
Wer ist das?
Das ist ein neuer Reiseveranstalter. Mhm. Ich habe den Namen jetzt leider nicht im Kopf, aber mit dem habe ich gestern Abend gerade noch telefoniert, ja. Weil er ein paar steuerliche Fragen hatte. Den habe ich gerade an unseren Steuerexperten weiterverwiesen. Mhm. Und es sind 3 ausländische Partner, einer aus den Oman, einer aus Asien. Und wo war der dritte? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
Zulauf, dass man fast den Überblick verliert.
Genau. Aber ich sag mal, wir sind ja nur 3 Leute und wir haben nur einen Kopf.
Ja, ja.
Und es ist dann auch schwierig, sich immer alles zu merken. Und
vor allem, es war gerade Fasching, ne?
Also Fasching, um Gottes Willen, Bianca, wir feiern Fastnacht in Mainz, genau.
Ja. Auch da
verlieren selbst
bei uns,
wir den Überblick, ob es Fasching oder Fastnacht.
Genau.
Für die anderen ist es einfach nur ein großes Oktoberfest.
Wir haben ja glücklicherweise jetzt Ascher mit.
Ich dachte, ich hätte den richtigen Begriff.
Und jetzt geht ja so die volle Konzentration auf die ITB, dann werden wir auch alle treffen. Ja. Aber wir haben auch Beratungsagenturen, zum Beispiel die Klebergroup, ne, ist ja auch Mitglied bei uns, so dass wir also wirklich
Vielfalt auf. Was ist der große Reiz des ASR, warum ihr neue Mitglieder gewinnt?
Warum gewinnen wir neue Mitglieder? Das ist eine gute Frage.
Müssen wir die Mitglieder mal fragen.
Ich glaube, das hat was mit Netzwerk zu tun. Ich glaube, das hat was auch mit persönlicher Ansprache zu tun. Letztendlich, wir müssen ja mal das aus der Sicht, warum ist es interessant, für jemanden Mitglied zu werden? Es ist sicherlich nicht die Rechtsberatung, es ist sicherlich auch nicht die Steuerberatung, die jemanden dazu bringt, bei uns Mitglied zu werden. Ausländische Unternehmen werden bei uns Mitglied, weil sie ein Netzwerk suchen zu deutschen Partnern, zu deutschen Reiseveranstaltern. Da ist es natürlich dann auch unsere Aufgabe, da viel dem Markt zu erklären, wie funktioniert der deutsche Reisemarkt. Das ist ja anders als in anderen Ländern, dass wir dann die Reisebüros haben oder die Reiseberater haben, die draußen das Produkt verkaufen, und dass wir den Reiseveranstalter haben, der das Produkt verpackt und zur Verfügung stellt. Aber es ist, glaube ich, sehr viel Miteinander, Austausch und natürlich auch eine Sicherheit und halt auch jemanden zu haben in der Politik. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben, der auch ein politisches Thema einfach positionieren kann. Also ich habe mir über die letzten 10 Jahre da auch mein persönliches Netzwerk auch in der Politik aufgebaut, wo dann einfach auch Dinge mal schnell kurz per WhatsApp geklärt werden können, wo ich einfach mal schnell eine WhatsApp zu einem Politiker schreiben kann und kann sagen, pass mal auf, habt ihr das auf dem Schirm? Da haben wir ein Problem, lasst uns da bitte drüber reden.
Das ist aber, glaube ich, der direkte Draht. Also weil wir sind ja irgendwie sofort erreichbar, wir haben ja keinen Riesenapparat um uns herum. Mhm. Ich glaube, das spricht auch. Und dann haben wir ja auch vom kleinen Reisebüro mit 1 oder 2 Personen bis zum großen Veranstalter, nehmen wir mal Schauinsland als Beispiel. Ja. Ich glaube, da sind die Interessen sehr unterschiedlich, warum sie im ASR sind.
Ja, genau.
Ja, und also, vielleicht ist meine herzliche Einladung an euch, auch einfach auf unseren ITB-Stand
zu kommen. Mitglied zu werden.
Ja. Oder auch Mitglied zu werden. Nein, Mitglied können das nicht sein, aber auch auf unseren ITB-Stand zu kommen. Weil ich glaube, da mache ich es immer, das habe ich immer so ein bisschen als Paradebeispiel. Bei uns ist bis zum letzten Tag, bis 18 Uhr, immer was los am Stand, weil da ein Austausch stattfindet. Und ich glaube, das macht Mittelstand aus.
Bestätigen, genau, aus den letzten Jahren bin ich ab und zu mal vorbeigelaufen. Dann habe ich gesehen, was da los ist. Trotzdem möchte ich nochmal auf das Profil eingehen. Das, was du sagst oder was ihr sagt, das Netzwerk, gerade auch für ausländische Mitglieder, und sich auszutauschen und so weiter, in den Markt reinzukommen, Nähe zu anderen Marktteilnehmern zu finden, klingt total plausibel. Auf der anderen Seite, der DRV, der größte Verband, der würde natürlich genauso, wenn er hier stünde, sagen, ja klar, wir haben auch den Mittelstand, wir haben all das, die Büros und den Vertrieb und dann eben die Veranstalter, auch kleine Veranstalter, haben wir alles auch. Was ist denn bei euch besser? Habt ihr einen günstigeren Mitgliedsbeitrag? Oder
vermutlich.
Vermutlich.
Also ich glaube schon, der Mitgliedsbeitrag ist schon günstiger bei uns, aber letztendlich muss jedes Mitglied und jedes Unternehmen für sich entscheiden, wo es sich wohlfühlt. Ne? Das ist ja wie überall.
Aber warum sollte man sich bei euch wohler fühlen?
Ja, gut, da müssen wir wirklich die Mitglieder fragen, ob sie sich wohlfühlen. Aber ich glaube, ein Unterschied ist
auch
bei uns, ob das jetzt ein großer Veranstalter ist oder ein kleines Reisebüro. Ja. Sie haben alle eine Stimme. Also wir machen da keinen Unterschied. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied.
Also das war für mich zum Beispiel damals der Grund, in den ASR einzutreten, dass ich eine Stimme habe. Ich bin ein kleines Reisebüro. Ich habe 2 Minijobber bei mir im Reisebüro, die ich beschäftige. Und dann ansonsten bin ich die Frontfrau.
Aus der Praxis.
Und ich habe mich damals entschieden, in den ASR zu gehen, weil ich dort genauso mit, also eine Stimme habe. Also ich bin nicht mehr oder ich bin nicht weniger. Und ich meine, das sieht man ja jetzt auch. Ich bin die Präsidentin des ASR geworden, ne? Obwohl ich ein kleines Unternehmen habe. Es gibt ja viel größere. Und am Anfang hatte ich ja wahnsinnigen Respekt und auch ein bisschen Angst davor, so offen dann zu sprechen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, hey, uns, wir haben alle die gleichen Sorgen, alle.
Und jetzt weißt du, dass alle nur mit Wasser kochen. Ne?
Genau, ja. Also, am Ende kochen alle nur mit Wasser, auch in der Politik.
Ja, genau. Apropos Stimme. Du hast gerade gesagt, ihr habt dann eben, ihr bündelt das und habt dann eine Stimme. Wie autonom ist denn eure Stimme eigentlich, wenn man euch von außen beobachtet, das ist nun mal die Aufgabe von Journalisten, merkt man, dass es euch sehr wichtig ist, in eurem Profil euch gut abzustimmen, ein Alignment herzustellen zwischen anderen Verbänden. Du hast selber den BTW auch angesprochen, der DRV zählt genauso dazu, da ist es dir oder euch wichtig, da eben sehr abgestimmt und mit einer, auch da mit einer Stimme zu sprechen. Ist das eigentlich ein Vorteil oder auch manchmal ein Nachteil, dass man eben nicht ganz so autonom ist? Weil du hast ja schon bei uns jetzt in der Sendung gesagt, dass es manchmal eben andere Interessen sind, die es da transparent oder sichtbar machen zu gilt in der Politik und so weiter. Also Vorteil oder Nachteil, diese Nähe zur BTW und DRV?
Ich sehe es als absoluten Vorteil, diese Nähe zu haben. Auch wir sind ja auch ein Part des Aktionsbündnisses Tourismus Vielfalt. Es bedeutet ja nicht, dass wir deswegen die Interessen unserer Mitglieder oder unsere Werte, unsere Haltung über Bord werfen, sondern wir müssen einfach gegenüber der Politik, und das ist etwas, was, wo wir auch sagen, da hat sich auch das verändert. Ne? Lobbyarbeit hat sich verändert. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Wenn es uns gelingt, uns in der Branche zu einigen auf eine Position, ist das ja schon mal viel wert. Wenn wir aber merken, wir sind hier völlig losgelöst und wir finden keinen, dann ziehen wir auch alleine los und das gelingt uns auch sehr gut.
Hast du das bisher schon gemacht, mal alleine losgezogen?
Naja, es gab schon das ein oder andere Thema. Ich habe jetzt gerade spontan keins parat, wo wir aber auch dann auch gegenüber der Politik erklärt, also Dinge selber positioniert haben. Also Cashback ist jetzt zum Beispiel etwas, wo wir jetzt auch erstmal alleine losgezogen sind, ohne uns mit den anderen abzustimmen. Wir werden dort, aber wir sind jetzt auch dort in den Gesprächen. Das ist ja etwas, ich glaube schon, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und was uns natürlich auch eine Mitgliedschaft im BTW ermöglicht, ist natürlich auch mit anderen, mit großen Unternehmen. Ne? Also wir haben ja auch, wenn wir jetzt immer an Luftverkehr denken, es gibt ja auch immer das Prinzip, sich mal auf die andere Seite zu stellen und zu verstehen, warum agieren die so und warum entscheiden die so? Warum funktionieren manche Dinge nicht, ja? Also ich habe jetzt, ich wusste gar nicht, dass es diesen Verband gibt, der die Gepäckbänder an den Flughäfen machen. Warum funktioniert das manchmal? Ich habe jetzt den Verbandsvorsitzenden kennengelernt und mit denen werden wir jetzt demnächst mal so eine Hintergrundführung dann auch am Flughafen machen. So waren wir zum Beispiel dann auch im Januar, waren wir dann zum Beispiel bei MSC mal, haben dort auch mal eine Background-Führung gemacht. Wie funktioniert so ein Kreuzfahrtschiff? Ja, wir sprechen über Nachhaltigkeit und verurteilen dann auch ganz schnell, haben aber uns gar nicht darüber informiert, was tun sie denn schon? Wir werden viele Probleme nicht von heute auf morgen lösen, aber wenn wir verstehen, wie die anderen ticken und dadurch ein gegenseitiges Verständnis schaffen, und selber auch mal hinter die Kulissen schauen lassen, warum sind wir frustriert auch im Reisebüro gegenüber den Reiseveranstaltern? Also ich merke zum Beispiel, dass ich immer wieder frustriert bin, wenn ich dann stundenlang suche, wie viel Gepäck mein Kunde jetzt mitnehmen darf, als ich auf der Reisebestätigung draufsteht. Ne? Das sind Dinge, die können wir doch branchenintern lösen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da auch abstimmen und auch mit den Online, wo es immer sagt, oh, bloß kein Online. Jedes Reisebüro hat auch heute eine Website. Also wir sind ja in gewisser Weise auch online. Ne?
Ich möchte mal ganz gerne auf diese Außenansicht zu sprechen kommen. Weiß denn die Politik, an wen sie sich wenden muss mit den speziellen Anliegen, ob an den ASR oder an den DRV? Also gibt es da eine gute Schärfung nach außen gegenüber?
Die Frage musst du da vielleicht der Politik stellen. Ja. Also ich glaube schon, dass die wissen, an wen sie sich wenden können. Wir sind ja auch immer mit denen im Gespräch. Also Dr. Ploss haben wir jetzt gerade vor 2 Wochen in Hamburg zuletzt gesehen. Der war bei uns im Büro gewesen in Berlin, wo man sehr intensives und sehr gutes Gespräch hat. Und das ist auch wichtig. Auch diese Hintergrundgespräche mit der Politik sind wahnsinnig wichtig.
Ja, aber worauf Bianca hinauszieht, ist die Frage, ob es eben umgekehrt auch funktioniert. Wenn die Politik oder vielleicht auch ein Dachverband Interesse hat zu wissen, was ist wirklich im Mittelstand los, was ist wirklich am Counter zum Beispiel los. Ihr habt ja gesagt, dass ihr eben sehr authentisch über den Reisevertrieb vor Ort in den Reisebüros sprechen könnt, weil ihr es selber auch macht. Ruft man dann den ASR an?
Ja klar ruft man uns an. Also ich meine, ich habe ja auch nicht umsonst die WhatsApp- oder Handynummern der vereinzelten Politiker oder zumindest mal.
Es geht in beide Richtungen. Also
genau,
nicht nur
es geht
ihr,
in beide Richtungen.
Es sendet an die Politik, sondern die Politik will auch von euch.
Ich meine, das sieht man ja auch daran, im Tourismusausschuss werden ja immer wieder Sachverständige eingeladen. Ne? Und da ist der ASR ja auch auf jeden Fall dabei. Wir tauschen, wir sprechen dort auch zu den Themen. Wir sind auch in den Runden dabei. Wir werden auch zu den wichtigen Gesprächen ins Justizministerium in Tourismusausschuss, ins Wirtschaftsministerium eingeladen. Wir wurden auch im Vorfeld über nationale Tourismusstrategie informiert und haben da auch natürlich unsere Themen mit reingegeben. Ja, ich glaube schon, also die Politiker sind ja auch nicht dumm, sondern die wissen schon auch und verstehen auch, ne, wo ist jemand auch sehr praxisnah, wo geht es dann auch mal übergeordnete Themen. Ich glaube schon, dass die das genau wissen, wen sie ansprechen können.
Wir haben eine Frage, die wir gerne weiterleiten wollen. Da geht es vor allen Dingen um die Zukunft des ASR. Gibt es neben den Best-Practice-Beispielen auch die eine oder andere strategische Zukunftsplanung für den ASR? Fragt jemand.
Was fehlt mir jetzt so ein bisschen?
Vielleicht die Themen, an denen ihr arbeitet.
Genau, also weil strategische Themen, an denen ihr für die Zukunft, aber die vielleicht auch in der Zukunft wirklich erst abgeschlossen werden könnten.
Der ASR ist ja ein Verband und der Verband ist genauso stark, wie es seine Mitglieder sind. Und es liegt an jedem Einzelnen, auch selber Mitglied im ASR zu werden und sich dann auch einzubringen. Und die Themen kommen ja von den Mitgliedern. Wir sitzen ja nicht daheim im stillen Kämmerlein und sagen, oh, heute ist mir langweilig.
Welches Thema könnten wir heute mal auf die Tagesordnung
bringen? Welches Thema könnte ich denn mal machen? Ne? Das kommt ja von den Mitgliedern. Und letztendlich ist es wie in jedem Verein, also wer auch Vereinsarbeit macht, der weiß es selber, es braucht die Leute, die eben mitarbeiten und die Themen auch setzen und auch fordern. Also wir haben das auch ein schönes Thema, ist auch dieses Thema Schwarztourismus, nennen wir es immer im Arbeitstitel. Ne? Warum ist es sinnvoller, eine organisierte Reise zu haben und nicht irgendwo bei jemandem zu buchen, ne? Sicherungsschein, Absicherung etc., Haftung und sowas. Ne? Das ist ein Thema, was uns auch beschäftigt. Es gibt viele Themen, letztendlich bestimmen die Mitglieder unsere Themen.
Inwiefern beschäftigt euch das?
Naja, unser Ziel ist es immer noch, dass wir eine Broschüre rausbringen möchten, wo wir einfach zur Verfügung stellen, auch den Reisebüros, mit den, was sie rausgeben können an Schulen, an Vereinen, weil es ist ja oft in Schulen, Vereinen, ne, wo das aber eben auch, ich glaube einfach nicht, dass es was bringt, einzelne Unternehmen an die Wettbewerbszentrale zu melden. Ja, weil die musst du ja erstmal finden und das musst du beweisen, dass die eben nicht gesetzeskonform arbeiten.
Also dass sie keinen, nur um das zu verstehen, keinen Reisesicherungsschein herausgeben.
Zum Beispiel, ja.
Also ist das ein bedeutendes Phänomen?
Also, ja, ich glaube,
das wird immer wieder von den Mitgliedern, bekommen wir immer wieder Hinweise auf bestimmte Unternehmen, die es nicht tun.
Schwieriges Thema, aber das ist ja auch etwas, worüber ich auch mit der Politik schon viel diskutiert. Wir brauchen da auch nicht noch mehr regulieren, weil die Politik hat dann ab und an vereinzelte Parteien dann die Antwort, dann regulieren wir das noch stärker. Nein, wir müssen einfach geltendes Recht umsetzen. Wir müssen geltendes Recht durchsetzen und hart durchgreifen, wenn wir das identifizieren. Aber wenn ich sehe, wie schwer uns das gemacht wird, das nachzuweisen, dass hier wirklich ein Schwarztourismus oder ein Tourismus, der sich nicht an geltendes Recht handelt, hält,
also hier geht es nicht um Individualtourismus, sondern es geht darum, dass Reiseveranstalter unter dem Radar fahren, sich nicht absichern.
Nicht nur Reiseveranstalter, das sind ja dann in dem Sinne meistens gar keine Reiseveranstalter, das sind Gastronomen oder das sind irgendwelche Unternehmen, die aus Asien oder sonst woher hier auf den europäischen Markt schwappen, die du auch gar nicht greifen kannst in dem Augenblick. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Und die aber eine, nur um das nochmal klarzustellen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die aber eine Pauschalreise de facto anbieten, aber sie nicht absichern.
Genau. Am Ende, das ist so, das Wirtschaftsministerium, wir nennen es immer das Temu der Tourismusbranche.
Okay, nur nochmal, um das Ganze einzuordnen, wie groß ist denn dieses Problem? Also wie viele?
Es kommt schon immer so immer wieder regelmäßig, ne, dass wir das auch bekommen. Und auch, ich meine, die verschaffen sich ja dahingehend auch einen Wettbewerbsvorteil, weil sie natürlich sehr viel günstiger auch anbieten können, als das ein Reiseveranstalter machen kann, der hier in Deutschland agiert.
Das sind digitale
Anbieter. Naja, das ist ja auch Social Media, wenn du dann ein bisschen Asien, hast du ein bisschen mit Asien, dann kommen da auf einmal reihenweise die Angebote reingeschwappt. Also das ist schon,
Ich sag mal,
mit Algorithmen kannst du ja auch viel machen.
Oder sind das auch Gastronomen, die auf einmal irgendwie noch eine Busreise mit anbieten. Und,
zum Beispiel in ihr Heimatland, der Grieche, ja, das griechische Lokal, wer dann sagt, na komm, ich organisiere euch das und verdiene mir dann noch ein kleines Zubrot. Und das ist ja dann kein geschlossener Kundenkreis mehr, sondern da geht es ja schon um größere Sachen. Und wenn du dann den Kunden erstmal aufhörst, ich hatte das auch schon im Bekanntenkreis, wo ich sagte, um Gottes Willen, ich sage, das könnt ihr das so nicht machen. Wir hatten jetzt bei uns auch in Bad Kreuznach, die haben das, weil ich da auch Mitglied bin, und die haben das groß ausgeschrieben, jeder kann da mitfahren, eine Reise. Und dann sage ich, ihr wisst schon, dass ihr das Pauschalreiserecht fallt. Und dann haben die erstmal so, oh nee. Ja, also die Leute gehen ja auch mit einer gewissen Naivität dran. Und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir die immer gleich sofort alle bestrafen, da kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen auch als Branche aufklären. Wir müssen es genau andersrum machen. Wir müssen aufklären, wir müssen den Menschen was an die Hand geben und zu zeigen, wir freuen uns über Nachwuchs, und das ist so, wir brauchen ja die Menschen, die auch in die Branche kommen, auch die Quereinsteiger, aber dass wir eben auf Aufklärung setzen und sagen, bitte, aber haltet euch an die Regeln.
Und das hat euch jetzt die Agenda gelegt?
Das war diese Broschüre, die wir schon seit längerer Zeit machen wollen. Ich hoffe, wir werden es dann hinkriegen. Es geht einfach um Aufklärung. Ja, Aufklärung und auch den Reisebüros zum Beispiel Argumentationshilfen an die Hand zu geben. Ne? Warum es besser ist, einen Profi zu nehmen, als irgendwie alles selbst zu machen.
Ihr vertretet ja kleinere Reisebüros und auch mittelständische Veranstalter. Wie schwierig ist es, diese Interessen, die ja manchmal kollidieren, dann wirklich auch zusammenzubringen?
Wo kollidieren denn die Interessen? Ich frage jetzt mal zurück. Ja. Wo kollidieren nach deiner Meinung Interessen? Die Reisebüros und die mittelständischen Reiseveranstalter haben eines im Fokus.
Zum Beispiel Provisionshöhe.
Ja, wir wollen zufriedene Kunden, aber wenn ich jetzt eine mittelständische Reiseveranstalter, die wir vertreten, die zahlen alle faire Provisionen, da gibt es keinen, der unter 10% zahlt, und die meisten haben noch nicht mal einen Mindestumsatz.
Viele, viele würden sagen, aber also auch 10% ist keine faire Provision.
Das kommt auf den Reisepreis.
Ich wollte gerade sagen, ja, gerade bei den mittleren Veranstaltern sind die Reisepreise, das sind dann so sehr besondere Reisen, also schon etwas höher.
Aber letztendlich entscheide ich doch, und das ist etwas, wo ich auch sagen muss, jedes Reisebüro ist natürlich auch, oder jeder Inhaber, trifft ja eine unternehmerische Entscheidung, mit wem er arbeitet. Und wenn ich sage, ich habe einen Reiseveranstalter, der zahlt mir einfach nicht genug Provision, dann muss ich ihn halt aus dem Sortiment nehmen. Das liegt an mir.
Machst du das?
Ich mache das. Ich habe Veranstalter bei mir aus dem Sortiment rausgenommen und sage, ich verkaufe die nicht mehr. Das war ja damals die Entscheidung. Die möchte ich jetzt hier nicht beim Namen nennen. Aber ich kann mit Stolz sagen, die Entscheidung habe ich 2014 für mich getroffen. Und das war am Anfang was echt hart gewesen.
Weil sie unter 10% fielen?
Nee, weil ich einfach nicht zufrieden war mit der Zusammenarbeit, mit der Kommunikation, und habe mich dann halt auf die Mittelständler konzentriert. Und muss sagen, da habe ich eine sehr, sehr gute Kommunikation. Ich habe eine faire Bezahlung. Und wenn auch mal was irgendwie schief läuft, wir finden Lösungen, weil wir das Interesse, den zufriedenen Kunden haben. Ich meine, ich will das, die Großen auch immer den zufriedenen Kunden im Blick. Ne? Und deswegen ist ja auch immer meine Meinung, wir brauchen nicht noch mehr Regulierung, auch Pauschalreiserechte, sondern wir wollen alle, dass Kunden und Gäste zufrieden nach Hause kommen.
Wenn du von den Mittelständlern sprichst, kannst du mal einen so exemplarisch nennen, stellvertretend für viele andere, für die du jetzt hier sprichst.
Soll ich mal die Amir nennen?
Die Amir erleben
zum Beispiel. Ja, so. Wenn ich da ein Problem habe oder irgendwas ist, da rufe ich an, da spreche ich sofort mit demjenigen, ja, da muss ich nicht erst irgendwelche Formulare ausfüllen oder ähnliches, der ist am Telefon und dann wird mir sofort geholfen, Punkt, ja. Okay. Und das ist schon der Unterschied, wenn ich jetzt einen Konzern, ich möchte jetzt keinen nennen, da ist das dann manchmal schwierig, da bin ich am Callcenter, da sitzen ja manchmal auch Leute, die vielleicht erst kurz dabei sind, ich will das jetzt auch gar nicht negativ darstellen, den muss ich manchmal erklären, wie es funktioniert, ja. Und das ist schon ein Unterschied.
Du hast halt kürzere Wege auch, ne, also ich meine, es gibt ja mehr als 2500 Reiseveranstalter, deswegen tue ich mich schwer, dann einen rauszupicken.
Okay.
Also ich habe ganz viele verschiedene, und teilweise, wo ich immer wieder staune, dass ich die, kann ich dann selber noch nicht, und dann werden die dann Mitglied, und dann gucke ich mir das Portfolio an und auf einmal passt das. So hatte ich jetzt eine ganz tolle Namibia-Rundreise für eine Kleingruppe mit einem Veranstalter aus Oberursel gemacht, mit einem ganz kleinen Spezialisten, aber der kannte jede jede Lodge, kannte der persönlich, und also nicht nur, dass der fast die Tiere mit Namen angesprochen hat, aber das war natürlich dann auch ein besonderes Reiseerlebnis für die Kunden. Klar.
Und das ist natürlich was plausibel ist, also erstens erreicht man dann wirklich oft den Produktmanager, ne, der die Reise selber sozusagen zusammengestellt hat und ständig in dem Zielgebiet ist, und auf der anderen Seite ist es dann auch eben die Abgrenzung im Vertrieb, dass man eben nicht die Stangenware, die es auch beim OTA gibt, verkauft, sondern das Individuelle. Ne? Das
aber ich möchte da auch nochmal auf dieses Thema Provisionen draufkommen, weil da ja auch immer wieder oft gerufen wird, die Verbände müssen Provisionsverhandlungen ist kein Thema für die Verbände. Wir sind dafür da, politische Rahmenbedingungen zu stecken. Provisionsverhandlungen, das ist die Aufgabe der Kooperationen und der Unternehmer selbst mit ihrem Handelspartner. Also wir müssen ja auch immer ein bisschen unterscheiden, dass wir die Zuständigkeiten und die Themen nicht durcheinander.
Aber Signale setzen könnt ihr dennoch.
Ja, eben.
Also ja, ich glaube, als
Interessenvertreter für diesen Bereich der ganzen Branche, also Mittelstand, ob jetzt Vertrieb oder Veranstalter, dann kann man sich, glaube ich, beim Provisionsthema nicht ganz rausziehen. Aber natürlich, die individuellen Verhandlungen, die führt ihr nicht. Aber Lobbyismus ist ja Interessenvertretung, auch bei Themen, wo man keinen direkten Einfluss hat.
Natürlich werden wir nicht müde zu sagen, wir müssen auch die Rahmenbedingungen in der Zusammenarbeit verbessern.
Und dann fragen wir da mal nach, welche Rahmenbedingungen bei den Provisionsverhandlungen gilt es zu verändern in der Branche? Wie kann man Provisionsverhandlungen so gestalten, dass der Vertrieb, der Reisevertrieb gerade stationär, dann doch glücklicher ist?
Ach ja, das sind, da gibt es verschiedene Sachen. Also mein, klar ist mir die faire Provision, die Provision natürlich auch. Und das machen ja vereinzelte Veranstalter, wenn ich jetzt zum Beispiel mal wieder also einen nennen soll, Chameleon, die machen das per Excellence. Mit Anzahlung des Kunden kommt die Provision, die ist auf dem Konto, die ist safe.
Die volle Provision.
Aber natürlich, klar, wenn jetzt ein Kunde storniert, oder der Reise abgesagt wird 6 Wochen vorher, man hat die ganze Arbeit erledigt und dann bekommt man die Provision nicht, ist das natürlich für das Reisebüro total unzufriedenstellend. Und das ist auch einfach nicht fair, weil wir haben ja unsere Arbeit erledigt. Und nur weil der Reiseveranstalter nicht in der Lage ist, seine Gruppe voll zu bekommen und das der Grund ist, für das abzusagen, haben wir ja trotzdem unsere Arbeit geleistet. Und ich glaube, das sind schon so Stellschrauben, an denen wir arbeiten müssen.
Und der Storno, wie du gerade gesagt hast, Storno, gibt es ja immer noch Veranstalter, die dann nur noch einen sehr geringen Provisionenanteil zahlen, wobei, wir wissen das ja, die Veranstalter ja an den Stornos auch gut verdienen. Mhm. Ja, also das muss man auch sagen, das ist auch so ein Punkt. Es gibt natürlich auch welche, die voll Provision zahlen, die gibt es auch, gerade im mittelständischen
Bereich. Also, braucht es dann nicht eigentlich in der Verbandsarbeit, wenn ihr dafür eine aufklären wollt auf der einen Seite und eben die Branche vielleicht ein Stück weit auch erziehen wollt oder andere Rahmenbedingungen, braucht es dann nicht mehr Transparenz? Also muss man nicht klarer benennen, die machen das gut, die machen das schlecht, muss das und das noch geändert werden. Also immer alles so unter dem sozusagen unterm Vorhang oder hinterm Vorhang zu haben und nicht öffentlich darüber zu reden, erzeugt ja dann eben auch keinen Druck auf die schwarzen Schafe.
Ach, das würde ich so nicht sagen. Aber was bringt es uns, wenn ich jetzt so durch die Medienlandschaft laufe mit dem erhobenen Zeigefinger und den Menschen immer wieder erkläre, was sie alles besser machen müssen? Ich persönlich setze da auf Gespräche und das zeichnet uns, glaube ich, auch im ASR aus. Mhm. Wir sind schon auch sehr hartnäckig, wenn wir Themen haben, die wir umsetzen wollen.
Mit wem habt ihr zuletzt gesprochen?
Veranstalter oder was meinst du?
Sehr gute Frage. Ja, genau.
Mit zuletzt habe ich mit Vincent und der Tanja gesprochen.
Mit wem habt ihr zuletzt über dieses Anliegen gesprochen?
Über das Thema Provision.
Ja, also einfach zum Beispiel bei Stornos. Dann wirklich.
Über dieses Thema habe ich zuletzt mit jemandem, mit einem Kooperationschef diskutiert, weil ich mir das natürlich wünsche, dass das stärker in den Fokus auch geht. Aber ich glaube, ich setze da schon auch auf persönliche Gespräche. Mhm. Klar, manchmal, irgendwann ist der Punkt, da muss es an die Öffentlichkeit. Aber letztendlich glaube ich schon, dass Verbandsarbeit auch oft ist, Dinge hinter verschlossenen Türen zu regeln. Warum? Weil wir Dinge auch oft verhindern. Und das ist immer etwas schwer, was sehr, sehr schwierig ist, dann auch transparent zu machen. Ne? Mhm. Wenn du Dinge verhinderst, weil du aufgeklärt hast, weil du mit deinem Partner, sei es Politik oder sei es Branchenteilnehmer gesprochen hast, und du hast Dinge verhindert, dann gehst du ja nicht raus und sagst so, ich habe das und das verhindert, das haben die vor. Ja?
Das hätte kommen können, das aber hätte wir kommen nennen, können. So, das macht keiner.
Ja? Also sollen wir zum Beispiel jetzt auch mal über Handelsvertreterstatus sprechen. Ne? Also ich bin jetzt nicht, es gibt ja aus unserer Sicht, wir haben sehen keine Bemühung, den Handelsvertreterstatus abzuschaffen. Allen Veranstaltern, mit denen wir sprechen und auch Politik, bestätigen uns immer wieder, Handelsvertreterstatus ist für sie super. Sie wollen dieses breit gefächerte Netzwerk haben, was wir in Deutschland haben. Wir haben ja ein einzigartiges Netz von Reiseberatern deutschlandweit, die die ganzen 2500 Reiseveranstalter verkaufen können oder vermitteln können. Und da gibt es keine Mühe. Das heißt also, warum soll ich jetzt mit einem Phantomschmerz nach draußen gehen und da einen riesen Welle schlagen? Und damit trage ich ja auch zur Verunsicherung bei. Wir wollen ja nicht verunsichern, wir wollen die Branche stärken.
Also das Argument klingt plausibel, das kann auch verunsichern, aber die Debatte dreht sich ja gerade, also du führst ja etwas an, was vor allem vom VOSR nach vorne gebracht wird, vor allem von der Vorsitzenden Maria Lindhoff. Ich glaube, ihr Punkt ist ja nicht zu sagen, wir wollen den Handelsvertreterstatus nicht mehr, sondern sie sagt, aufgrund des AIDA-Urteils, was jetzt dann eben von dem Oberlandesgericht eventuell nochmal bestätigt wird, kommt es dazu, dass dieser Handelsvertreterstatus eventuell nicht mehr lange existiert. Das ist ja Ihr Punkt.
Das glaube ich nicht. Also ich sehe den Ansatz einfach nicht. Ja? Es geht ja hier um Cashback. Mhm. Das Urteil beruft sich ja darauf, dass Cashback, dass jeder mit seiner Provision machen kann, was er will. So, das ist immer wieder beim Anfang unserer Diskussion. Soll auch jeder machen. Wir brauchen andere Rahmenbedingungen dafür, dass man es eben nicht mehr erlös- und steuermindernd einsetzen kann. Es gibt aber aus keine Bemühungen, dass die Veranstalter sich jetzt hinstellen und sagen, sie wollen das nicht. Weil was passiert, wenn wir nur noch mit Netto-Tarifen verkaufen? Die Reisebüros werden dann auch selber zu Veranstaltern.
Nicht unbedingt.
Ja? Naja, wenn ich selber anfange zu kalkulieren und mit Pauschalpreisen rausgehe, dann schon.
Ja, aber man kann es ja, man kann es ja anders lösen. Also andersrum gefragt, denkst du, ist, sagen wir mal so, dieses Maklermodell, ist das ein denkbares Modell, was das bisherige Modell ablöst?
Ich glaube es nicht, weil das gibt es, also egal mit welchem Veranstalter ich bisher gesprochen habe, es gibt überhaupt kein Interesse daran, an diesem Status quo etwas zu ändern.
Mhm. Also wie gesagt, wenn auch von Veranstalterseite kommt das bei uns überhaupt nicht an. Deswegen
okay,
waren wir ein bisschen überrascht, dass die Diskussion ist losgetreten.
Genau, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter.
Also deshalb sagt ihr Scheindebatte.
Ja, es ist für mich eine Scheindebatte. Dennoch, ja, eben verunsichert, die draußen wirklich verunsichert.
Ja, einmal aber trotzdem vielleicht auch mit eurer Praxiserfahrung, was würde dann eigentlich passieren, wenn es käme? Also spielen wir das vielleicht einfach mal durch, es käme dieses Maklermodell, was bedeutet das fürs Reisebüro und wo, also liegen da eigentlich große Gefahren, welche sind das? Oder ist das dann vielleicht einfach ein anderes Modell, mit dem man auch gut umgehen könnte?
Ich frage mal andersrum, welcher Veranstalter hätte denn Interesse, wenn jedes Reisebüro seine Reise zu einem anderen Preis verkauft?
Unter Umständen könnte der Veranstalter Kosten sparen.
Wieso spart er Kosten? Die Nettopreise bleiben ja gleich für ihn.
Aber er muss nicht mehr in die Verhandlung gehen, er muss nicht mehr mit Kooperationen in die Verhandlung gehen, es gibt einen Preiskampf.
Aber die Frage ist, ob das Reisebüro dann noch bereit ist, ihn zu verkaufen.
Ja, und
irgendeine Reise muss das Reisebüro
verändert verkaufen. Verändert es wirklich die Diskussion zwischen Kooperationen? Weil dann gehe ich als Kooperation hin, ich sage jetzt zum Beispiel Kooperation Butte, dann gehe ich hin und sage, pass mal auf, ich verkaufe deine Sachen netto, kalkuliere das selber drauf, aber ich will von dir einen anderen Nettopreis haben. Mhm. Ich will von dir andere Rahmenbedingungen als die Mitbewerber haben, weil ich muss da 20% drauf kalkulieren, damit ich noch wettbewerbsfähig bin. Die Preisverhandlungen werden sich dadurch nicht verändern.
Also, die werden eher schwieriger.
Die werden noch schwieriger. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es ein Vorteil ist. Also, ich glaube schon an dieses Modell des Handelsvertreters, wo auch alle die gleichen Preise haben, dass das schon auch einfacher ist und auch übersichtlicher. Und ich glaube auch, dass dann der ein oder andere Reisebüroinhaber auch einfach sagen wird, mache ich nicht mehr mit. Also ich sage das auch ganz klar. Also, wenn das kommt, dann muss ich permanent über Preis verkaufen und permanent den Blick haben und mir dann sagen lassen, da kostet 50 Euro weniger, da kostet 40
Euro mehr. Die Beratungsleistung, die ihr rausstellt und das Individuelle und die Erreichbarkeit und so weiter und so fort, das ist ja immer noch da. Also man würde ja dann nicht automatisch stärker über den Preis verkaufen, aber klar, der Preiskampf wäre wahrscheinlich
stärker. Ja, aber schauen wir doch zwischen jetzt einfach Büros, mal in andere Branchen rein. Was ist passiert? Ne? Die Leute gehen in den Einzelhandel in der Stadt, sehen dort was und dann gucken sie parallel schon bei Amazon oder Temu oder wie sie nicht alle heißen. Da ist es 50 Euro billiger. Dann bestellen sie das dort. Ne? Ja. Was passiert dann? Die Unternehmen verschwinden. Jetzt muss man mal sagen, die Reisebüros sind noch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von vielen Innenstädten. Und die werden oft auch als Anlaufpunkt von Gästen, die in die Stadt kommen, genutzt, und wo man eben sich touristische Informationen abholt. Das ist im Übrigen auch ein Punkt, was ich noch gar nicht verstehe, warum das nicht stärker von den Kommunen auch genutzt wird, die Reisebüros in ihre touristische Infrastruktur einzubinden. Aber wenn wir wirklich dahin kommen, werden auch diese Reisebüros aus der Stadt oder aus dem Bild verschwinden. Und das ist auch etwas, was mir Sorge bereitet. Was mir wirklich Sorge bereitet. Woher weiß denn der Kunde noch, dass es Reisebüros und Reiseberater gibt, wenn immer mehr Geschäfte dann auch schließen? Das heißt, wir müssen, also es muss uns allen als Branche ein Anliegen sein, diese Vielfalt zu erhalten, auch gerade in den Innenstädten. Genau.
Und was man ja sagen muss, ihr seid ja auch mit der Position seid ihr in guter Gesellschaft. Wir hatten jetzt vor 4 Tagen Thomas Wösel hier, einen Kooperationschef, der auch gesagt hat, er sieht das Risiko nicht. Und wenn, dann dauert das sehr lange, ehe dieser Status oder diese Regelung eben in der Branche mit den Handelsvertretern irgendwie verändert werden kann. Da hängen Kündigungsfristen dran und so weiter und so fort, die Reisebüros hätten. Also er hat da auch entwarnt, sagen wir mal, aus seiner Sicht. Trotz alledem gibt es eben die Debatte und den Zusammenhang mit dem Urteil zwischen AIDA und S-Markt, den kann jetzt auch noch keiner richtig abmessen, was wie das dazu kommt.
Anke, aber ich meine ganz kurz noch, ja, also bitte. Eins muss uns allen klar sein, auch die Tourismusbranche wird sich in den nächsten Jahren verändern. Mhm. Und meine Empfehlung oder unsere Empfehlung ist es auch an die Reisebüros, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was mache ich besser als der Mitbewerber und wie kann ich mich vom Mitbewerber abzugrenzen. Mhm. Ne, also wer stehen bleibt. Und dann sich verwundert, ich sage jetzt mal, wie zum Beispiel jetzt bei Passfotos, ne, dass man dafür keinen Fotografen mehr braucht, sondern dass man die heute mit dem Handy selber macht. Der hat halt schon auch verloren. Das ist halt auch eine unternehmerische Aufgabe.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Anke, die Zeit rast und ich sehe, wie Anke hat immer noch so viele Fragen da auf ihrem Zettel. Oh Gott, aber eine will ich auch noch stellen. Wir haben eben schon über die unterschiedliche Einschätzung beim Thema Handelsvertreterstatus zwischen euch und einem Verband, der, sag mal, ähnliche Zielgruppen hat, nämlich der VUSR, der auch Reisebüros hinter sich vereint. Du sagst, ihr habt den Mittelstand eher, also gibt's natürlich Nuancen, aber ihr seid schon sehr ähnlich von der Mitgliedschaft, die ihr ansprecht. Und der VUSR hat jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt, er möchte sich öffnen, eben mehr Mitglieder bekommen, auch bewusste Entscheidung, glaube ich, von Maria Linhoff nach der verlorenen Wahl im Rennen um die DRV-Präsidentschaft. Wird das für euch eigentlich leichter oder schwerer, neue Mitglieder zu gewinnen, wenn ein Wettbewerber sich so öffnet?
Das kann ich so pauschal nicht beantworten. Also ich sehe jetzt keine Schwierigkeit darin, weil letztendlich muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, wie es vertreten werden möchte und von wem es vertreten werden möchte. Und es gibt Leute, die sagen, zu uns auf gar keinen Fall wollen wir dort Mitglied werden oder in einem anderen Verband, die entscheiden sich ganz bewusst für den ASR. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, mit denen ich spreche, die sich ganz bewusst für einen anderen Verband entscheiden. Und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Jeder Unternehmer muss für sich entscheiden, wie und von wem er vertreten werden will. Es gibt ja auch Unternehmen, die haben Doppelmitgliedschaften, bis hin zu Dreifachmitgliedschaften, weil sie sagen, es hat alles was für sich. Ja.
Man möchte überall mit drin sein.
Das Netzwerk, aber letztendlich glaube ich schon, dass es da schon prägnante Unterschiede
gibt. Die Frage ist ja, steigt der Wettbewerb? Also ihr habt ja auch untereinander zwischen den Verbänden einen Wettbewerb. Steigt der durch diese Öffnung des VUSR oder bist du da ganz entspannt?
Ich bin da ganz entspannt, weil ich weiß um die Stärken des ASR, auch um die Sachlichkeit, um die Hartnäckigkeit und ich weiß um unser gutes Netzwerk. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir im 50. Jubiläumsjahr auch noch weitere Neueintritte verzeichnen werden und gehe da sehr positiv
auf. Apropos, das Kriterium ist Mittelstand.
Das Kriterium ist Mittelstand, ja, das ist das. Apropos, was gibt es denn für tolle Veranstaltungen? Das ist wahrscheinlich auch noch bei
50. Deiner Jubiläum ist auch noch ein Stichwort, da gucken wir vielleicht gleich nach vorne. Aber ein kleines Thema, ein großes Thema, sagen wir mal so, aber kleinen Einschnitt möchte ich doch noch mal geben. Der DSF, da gibt es jetzt eine überraschende Personalie. Ihr seid Gesellschafter im DSF. Ali Anaoud, einer der Geschäftsführer, geht für uns aus journalistischer Sicht sehr überraschend. Wie kommt das?
Also da möchte ich ganz klar auf die Pressemitteilung, die heute auch versendet ist, verweisen. Da steht alles drin und über Details und Hintergründe möchte ich da auch jetzt keine weiteren Informationen geben.
Aber hat dich das überrascht? Hat euch das überrascht?
Was heißt, das hat uns überrascht? Ne? Jeder Tag ist eine Überraschung und jede Veränderung ist eine Überraschung.
War heute ein besonders überraschender Tag?
Als Gesellschaft war es für uns natürlich kein besonders überraschender Tag.
Weil ihr es schon wusstet.
Natürlich war es abgestimmt gewesen.
Aber bis zu dem Moment, okay, ihr wart also an der Entscheidung beteiligt und ihr seid zuversichtlich, dass das keinen nachhaltigen Schaden...
Nein, wir sind da sehr optimistisch und wir haben es ja auch in der Pressemitteilung, hat es ja der RSF ja auch geschrieben, es wird... es wird weitergehen, es wird gut weitergehen, es wird eine Nachfolge, die Nachfolge ist geregelt vom Adi und da bleibt uns auch nur zu sagen, herzlichen Dank für 3 Jahre, er hat den DRSF entscheidend mitgeprägt und hat eine gute Arbeit geleistet und wir wünschen ihm alles Gute für das, was für ihn jetzt in der Zukunft kommt. Und wir freuen uns aber auch genauso, den DRSF in Zukunft weiter aktiv mitzugestalten als Gründungsmitglied.
Eine letzte Frage darf erlaubt sein. Nachfolger, Nachfolgerin steht schon fest. Aus welchem Bereich kommt diejenige?
Da werde ich auch dazu nichts sagen. Okay. Tut mir leid, liebe Bianca, da muss ich dich enttäuschen. Das überlassen wir der Pressestelle, das zu kommunizieren.
Dann schauen wir nach vorne. 50-jähriges Jubiläum, das ist eine große Zahl, 50 Jahre. Was passiert denn dann in diesem Jahr?
Wir freuen uns wahnsinnig. Also der ASR ist ja am 31.05.76 gegründet worden, damals aus dem DRV heraus, weil man eben der Meinung war, dass mittelständische Interessen nicht stark genug vertreten werden dort. Und dass es den ASR nach 50 Jahren noch immer noch in so einer starken Position gibt, zeigt ja, dass die Ideen damals dahinter richtig waren. Und wir freuen uns auf verschiedene Veranstaltungsformate. Zuerst mal freuen wir uns natürlich auf die ITB, wo wir wieder mit 140 Quadratmetern großen Stand vertreten sind. Werden wir auch wieder einige unserer Mitglieder präsentieren. Da freuen wir uns sehr drauf. Aber das große Highlight wird natürlich sein, unsere Jahresveranstaltung, die wir, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt wirklich ganz offiziell auch verkünden kann, die dieses Jahr in Bratislava stattfinden wird vom 6.11. Entschuldigung, München. Also im November, am 1. Novemberwochenende. Wir haben jetzt gerade die Verträge vom Tourismusministerium in der Slowakei bekommen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Wir waren schon dort, wir haben uns schon alles angeschaut und das wird mit Sicherheit ein Highlight werden. Wir haben spannende Themen vorbereitet.
Wie viele Teilnehmer erwartet ihr?
Wir erwarten 150 bis 200 Teilnehmer. Das ist so der Schnitt. Wir werden viel Wert darauf legen, natürlich auch auf den Austausch zwischen den Partnern vor Ort in der Slowakei, aber auch unseren Mitgliedern. Wir werden auch unsere Finger in verschiedene Wunden reinlegen. Natürlich werden Themen aktiv ansprechen. Und aber das Programm, wir arbeiten, wir feintunen gerade dran und wir werden es bald veröffentlichen. Aber ich glaube, dass diese Jubiläumsveranstaltung
sehr... Gibt es eine inhaltliche Leitlinie, wenn du sagst, Finger in die Wunde legen? Was ist das?
Naja, ein Thema wird zum Beispiel Diversity sein. Das muss man einfach mal sagen. Das ist in vielen Ländern ist es ein Thema, was totgeschwiegen wird, was auch wirklich nicht einfach ist. Ich freue mich drauf, dass wir auch Menschen dabei haben werden. Also mich persönlich, ich war in Mainz auf einer Veranstaltung gewesen und habe die Geschichte von einem Moderator gehört, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als er sich als non-binär geoutet hat, so lange gemobbt wurde, bis er das Unternehmen verlassen hat. Und das macht mich wütend. Das macht mich wütend im Jahr 2026, dass wir noch nicht bereit sind, die Vielfalt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darzustellen. Und das zeigt mir, wir müssen es als Branche noch mehr nach vorne
bringen. Also das wird ein Thema sein.
Was das wird auf jeden Fall ein wichtiger Schwerpunkt sein. Aber es werden auch eben Branchenthemen, also ich sag's ganz offen, wir werden... KI und Nachhaltigkeit werden wir nicht haben, das macht jeder. Das
haben sonst alle anderen.
Das fällt auch mir mittlerweile aus den Ohren raus, sondern wir wollen praxisbezogen, wir wollen nach vorne kommen, wir wollen die Themen, die wirklich am Puls der Zeit sind, die bei den Reisebüros
Wir sind gespannt, wir werden das begleiten.
Ja, ihr seid ja schon mal herzlich eingeladen.
Vielen Dank, aber wir werden es vor allem auch inhaltlich begleiten, ob der Praxisbezug wirklich hergestellt werden kann, das ist ja immer das A und O, ne? Genau. Sehr schön.
Genau. Wenn wir jetzt einfach noch mal weiter den Blick nach vorne, also mal abseits der 50-jährigen Feier richten, wo soll der ASR in 5 Jahren stehen?
Der ASR soll wachsen. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir möchten wachsen. Also der ASR hatte ja in Spitzenzeiten so um die das Jahr 2000 rum 2500 Mitglieder, die ihren Mitgliedsbeitrag bezahlt haben. Also das ist schon unser erklärtes Ziel, zu wachsen. Wir wissen auch, also die Unternehmen, die uns verlassen, verlassen uns meistens, weil sie ihre Unternehmen aufgeben oder weil sie in eine Insolvenz gerutscht sind. Also da haben wir es leider auch im letzten Jahr 2 Unternehmen gehabt, die wir rausnehmen mussten. Aber letztendlich geht es uns darum, auch mit uns zu stärken, den Wettbewerb zu stärken. Und da ist es dann gar nicht wichtig, ob wir jetzt in 5 Jahren dann 1500 Mitglieder haben, sondern es geht darum, Wettbewerbsvielfalt auch zu erhalten. Und das ist ein erklärtes Thema. Aber ich lade natürlich jedes touristische Unternehmen ein, Mitglied im ASR zu werden und auch mitzugestalten. Weil das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen haben, die mitgestalten, weil der Winfried hat es ja vorhin schon mal gesagt, am Ende haben wir alle unser Tagesgeschäft und wir machen das ehrenamtlich. Wir bekommen da kein Geld dafür, sondern es ist ehrenamtlich. Ich habe vorgestern Nacht bis nachts um 12:30 gesessen und habe für die ITB noch geplant und gemacht und getan, weil ich einfach, ich meine, auch bei mir im Büro ist Hauptbuchungszeit und dann werden die Nächte manchmal etwas kürzer. Mhm. Und von daher freue ich mich über jede Unterstützung.
Das ist ja fast wie bei uns, Bianca, oder?
Ja.
Wenn da so eine Eilmeldung kommt, die schnell noch in der Nacht bearbeitet
wird. Genau, wenn ich dir schnell noch meine WhatsApp schreibe, so damit Alex kommt.
Das spannen wir vielleicht nochmal den Bogen zu Beginn unserer Session, unserer Sendung. Agile Interessenvertretung. Woran wird das denn zu erkennen sein in den nächsten Jahren, dass ihr sie erreicht habt?
Woran wird es zu erkennen sein? Das ist ja die Außenwahrnehmung. Ne? Also was halt wirklich, was ich glaube, was wir wissen, was für uns immer noch so ein bisschen stiefmütterlich oder wird wirklich stiefmütterlich behandelt, ist unsere eigene Kommunikation nach draußen. Wir reden viel zu wenig über das, was wir tun. Das wird sich verändern und auch da freue ich mich, dass wir da seit diesem Jahr von Michael Blum unterstützt werden, ein ausgewiesener Kommunikationsexperte, mit dem wir auch hier arbeiten, an unserer eigenen Kommunikation hier stärker zu werden. Okay. Und ich glaube, die Mitglieder werden das auch spüren, auch die Branche wird es spüren, der ASR, wir sind laut gegenüber denen, wo wir die Interessen vertreten, aber wir sind noch nicht laut genug in unserer Kommunikation, um darüber zu sprechen.
Das geschieht zu viel im Hintergrund eigentlich noch, was zu wenig nach draußen geht.
Das sind nachher Dinge, wo uns auch oft die Zeit fehlt, ne? Wo du sagst, es ist jetzt aber wichtiger, noch mal ein Telefonat mit dem Politiker XY zu führen, als jetzt eine Pressemeldung zu schreiben. Und
wir sind gespannt. Genau. Ja, wir werden das dann ja auch merken an all den Mitteilungen, die dann kommen von euch. Wir lassen ja, Alex, diese Tradition hast du eingeführt, dass wir niemanden aus dem Studio ohne eine kleine private Note fallen zu lassen. Also, wohin geht denn euer Urlaub in diesem Jahr?
Ich freue mich total. Ich werde mit meiner Familie, mit meinem Mann und unseren Kindern nach Island gehen. Wir haben ja hier in Hamburg einen ausgewiesenen Island-Experten, Island-Pro-Treffel. Die habe ich kennengelernt auf der Roadshow letztes Jahr im Oktober, die der ASR veranstaltet hat. Da waren die Paar davon. Und das war so grandios, die Vorstellung, dass ich gesagt habe, okay, dann wird es Island dieses Jahr und ich habe gebucht und ich freue mich, im Juli 14 Tage fast 2000 Kilometer durch Island zu reisen.
Schön, sehr gut. Klingt sehr gut.
Und bei dir? Ja, sagen wir mal so, ich war schon selbst zweimal auf Sri Lanka in vergangener Zeit. Meine Frau war da noch nie und will da unbedingt hin. Insofern werde ich ihrem Wunsch folgen und es geht dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nach Sri Lanka.
Wo dann?
Naja, mal gucken, wir werden eine Rundreise machen. Das ist der Baustelle und dann noch mal ein bisschen am Strand irgendwo.
Okay.
Ist noch in der Planung.
Bis nach Kandy?
Bitte?
Oder bis nach Kandy?
Ja, Kandy, aber das ist ein Bus sein.
Ohne
Gift.
Ne? Genau. Ja. Ah. Schön.
Toll, ja, ganz herzlichen
Dank. Warer Eger natürlich auch, nicht nur Kandy, bis oben rauf.
Und Bianca, dein nächster Urlaub?
Ja, mein nächster Urlaub. Bali. Aber da wollen wir uns jetzt nicht, darüber wollen wir uns nicht unterhalten. Das dürfen nur die Studiengäste.
Aber Alex, jetzt wollen wir auch wissen, wo du dein Urlaub
hast. Ja, genau.
Ich arbeite einfach weiter. Wenn Bianca Urlaub macht, dann ich hier arbeite. Okay. Nein, nach Thailand.
Nach Thailand, auch schon.
Ja, da war ich im letzten Jahr mit Singapur. Ich kann es empfehlen, das mit Singapur zu verbinden, ist ein Erlebnis.
Ja, das stimmt. Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja, schöne Destination, die wir hier also auch privat im Blick haben und erkunden werden. Erkunden werden wir auch all das, was der BTW auf dem Zettel hat. Der BTW ist unsere nächste Sendung, mit der wir uns auseinandersetzen am 23. Februar. Freuen wir uns auch sehr drauf. Also schaltet ein am 23. Februar um 10 Uhr, wenn ich es noch richtig weiß, ist der BTW bei uns zu Gast, aber um überhaupt keine Sendung zu verpassen, ist natürlich immer der intelligenteste Weg, einfach unsere Newsletter zu abonnieren und darüber könnt ihr dann immer mitverfolgen, wen wir hier zu Gast haben, mit wem wir sprechen. Also ganz herzlichen Dank an Anke Budde und an Winfried Schulze, schön, dass ihr da wart und natürlich auch an die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Zuhören.
Bis genau, 13 Mal. Uhr am 23.
Oh, Entschuldigung.
Das schnell, genau.
Das ist
10 Uhr. Ja, das ist genau. Für die einen stehen dann auf, die anderen stehen dann auf. Ja. 13 Uhr am Montag, genau. Aber natürlich alles auch immer nachzuhören und nachzuschauen.
In der Mediathek. Genau. Ganz genau. Super. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Interesse. Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.